Trump und Zelensky. Da haben wir ja eigentlich nur die letzten 10 Minuten mehr oder weniger mitgekriegt. Das Gespräch hat ja durchaus zivilisiert begonnen. Dann hat Zelensky 2 Fehler gemacht.
Wie beurteilen Sie eigentlich den obersten Diplomaten Russlands, Sergei Lavrov? Was halten Sie vom russischen Außenminister?
Ich halte von ihm sehr viel. Das ist ein absoluter Profi. Warum bedarf es eines Donald Trumps, der nach 3 Jahren Krieg mit konkreten Vorschlägen kommt? Und warum ist aus Europa, der EU oder auch gerade Deutschland 3 Jahre lang nichts gekommen in dieser Richtung? Nichts, nichts.
Ist das die Kapitulation Selenskis? Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit Frau Gabriele Krone-Schmalz eine ausgewiesene Expertin haben in diesen turbulenten Zeiten, wenn es um das Verhältnis zwischen West und Ost geht. Frau Krone-Schmalz war lange Jahre Korrespondentin für die ARD in Moskau. Während der Wende, Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre, wenn ich richtig informiert bin, sie hat auch als Besonderleistungsausweis, finde ich, den russischen Staatschef Michail Gorbatschow als erste westliche Journalistin damals interviewt. Nun, das möchte ich noch als kleiner Hinweis mit auf den Weg geben, ist eben eine Dokumentation erschienen über sie. Sie heißt Gabriele Krone-Schmalz Verstehen, uraufgeführt in München, danach in Berlin und Köln, wenn ich richtig informiert bin, von den Medien komplett ignoriert, deswegen sagen wir es hier. Die wird Mitte März wird sie auf Blu-ray erscheinen. Sie können das bei Amazon bestellen oder auf der Website von Frau Krone-Schmalz. Gabriele Krone-Schmalz Verstehen heißt diese Dokumentation. Vielleicht erste Frage gleich. Gabriele Krone-Schmalz Verstehen. Was muss man über sie wissen, um sie zu verstehen? Was ist die wichtigste Botschaft dieser Dokumentation?
Sagen wir so, der Ralf Eger, der diese Dokumentation gemacht hat, dem ging es darum, den Menschen hinter der offiziellen Person deutlich zu machen. Mhm. Weil er kann das viel besser erklären als ich, weil er gesagt hat, wenn man also das Menschliche oder die, ja, das Menschliche an einer Figur sieht, dann kann man auch das, was derjenige sagt oder arbeitet, möglicherweise anders einsortieren. Klar, es ist ja, wenn Menschen mich nur von Vorträgen oder Diskussionen erlebt haben, dann hat man irgendwie ein anderes Bild, denke ich. Und er hat es ist sehr, sehr schwer für mich, das so in Worte zu fassen, weil es ist so ungewöhnlich für mich. Normalerweise bin ich derjenige, der andere beobachtet und darüber berichtet. Und selber sozusagen das Objekt der Beobachtung zu sein, war schon grenzwertig. Aber der Ralf Eger hat das, wie ich finde, sehr gut gemacht. Und es hat auch ein gewisses Vertrauensverhältnis gegeben, was auch nötig war. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht so geöffnet.
Ja, wenn man die Zeitungen liest oder die Berichte über sie liest, dann werden sie dargestellt als Russlandversteherin, schmähvoll, als Putins Propagandistin. Was ist vielleicht die größte Fake News, die über sie im Umlauf ist?
Oh Gott, wo fange ich denn da an? Also, dass ich aus Moskau bezahlt werde, dass ich Putin-Propagandistin wäre. Gestern hat es ja auch eine Veranstaltung gegeben, da gab es auch eine kleine Gegendemo, die dann durch die Gegend laufen und skandieren Putin-Propaganda und so. Das finde ich insofern total daneben, weil diejenigen offensichtlich völlig ignorieren, dass man selber denken kann und selber zu Schlüssen kommen kann, die vielleicht zufällig mit irgendwas anderem übereinstimmen, aber jemandem, der sich um Berichterstattung kümmert, der sich um Analysen kümmert, die muss man ja nicht teilen. Aber so jemanden dann zu diskreditieren, dadurch, dass man sagt, der ist aus Moskau bezahlt, ist eigentlich nur armselig.
Jetzt überschlagen sich gerade die Ereignisse. Wir haben unlängst einen Tweet gelesen von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, der einlenkt, eine Waffenruhe erstmals quasi befürwortet, zur Luft, zu Wasser. Er spricht auch davon, dass er zu Friedensverhandlungen bereit sei unter der Leitung von Donald Trump. Ich frage Sie direkt, ist das die Kapitulation Zelenskis?
Ich bin sehr vorsichtig mit solchen Begriffen, weil wenn Sie sagen Kapitulation, dann löst das schon wieder bei einigen Menschen etwas aus, was es nach meiner Auffassung besser nicht auslösen sollte. Dieses Denken in Siegern und Verliegern und Verlierern oder eben Kapitulation, das sind, glaube ich, Begriffe und Kriterien, die uns nicht weiterhelfen. Es sterben jeden Tag Menschen. Was bis jetzt da an Leid passiert ist, ist unermesslich. Mir fehlen da die Worte, das so greifbar zu machen, dass es auch diejenigen verstehen, die von Krieg offensichtlich nicht so richtig viel Ahnung haben. Und da helfen solche Begriffe nicht weiter. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich zu überlegen, wie ein Interessenausgleich stattfinden kann, der jetzt sicher etwas ungünstiger für die Ukraine ausfällt, als er ausgefallen wäre, wenn man 4 Wochen nach Kriegsbeginn sich in Istanbul auf diese Vereinbarungen eingelassen hätte. Aber das ist Schnee von gestern, das ist gelaufen. Jetzt ist es für meine Begriffe das oberste Gebot, zu einem Ende dieses Krieges zu kommen. Waffenstillstand allein wird nicht reichen. Zu einem Ende dieses Krieges zu kommen, sich über die Perspektiven Gedanken zu machen und sich von diesem zerstörerischen Denken in Sieger und Verlierer zu verabschieden.
Glauben Sie, der ukrainische Präsident meint es ernst, wenn er von Waffenruhe spricht, von Verhandlungen spricht? Oder ist das eine PR-Propagandashow, reine Vorbehalte?
Ich weiß das nicht. Ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken. Vieles irritiert mich auch. Ich möchte nicht in seiner Lage sein, auf keinen Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach wie vor sehr stark unter Druck steht von denjenigen, die auf keinen Fall irgendeine Vereinbarung mit Moskau wollen. Er hat ja immer noch den Klotz am Bein, den er sich selber dahin gebunden hat, dass er nämlich per Dekret verboten hat, mit Putin überhaupt zu verhandeln. Also das ist ja auch schon mal ein großer Stolperstein, den er aus dem Weg räumen muss in irgendeiner Form. Er hat sicher auch begriffen, dass ohne Washington gar nichts läuft, muss sicher auch sehen, wie er ohne Gesichtsverlust da rauskommt, hat mit Sicherheit eben auch damit zu kämpfen, dass die Menschen in der Ukraine, die ja 3 Jahre lang immer weiter in diesen Krieg, was heißt getrieben worden sind, aber auch verheizt worden sind in gewisser Weise, dass er denen ja auch klar machen muss, ja, wofür jetzt das alles, wenn das, was er ursprünglich als Ziel ausgegeben hat, so auf keinen Fall wird erreicht werden können. Also das ist schon eine hochdramatische Situation und ich wünsche ihm gute Berater, die ihn auf die richtige Schiene, was immer die richtige Schiene sein mag, führen.
Wird Russland darauf eingehen? Kann Putin mit diesen Vorschlägen Waffenruhe zu Boden, zu Luft, zu Wasser und zu Luft, kann er damit leben? Wie würden Sie jetzt aktuell die russische Seite, auch die Interessenlage Russlands einschätzen?
Ich denke schon, dass die Interessenlage Russlands auch ist, diesen Krieg zu beenden. Das denke ich schon. Ich denke auch, dass sie in der besseren Position sind, an der Front und überhaupt vom Durchhalten her. Aber das Interesse, diesen Krieg zu beenden, das ist mit Sicherheit massiv da. Nicht um jeden Preis, das glaube ich schon. Und Waffenruhe ist so eine wackelige Angelegenheit. Was heißt Waffenruhe? Wenn es dann einem nicht mehr passt, dann ist die Waffenruhe vorbei und man hat sich wieder sortiert. Das ist ja auf beiden Seiten eigentlich auch die Befürchtung, die damit verbunden ist. Waffenruhe hat nur einen Sinn, meiner Meinung nach, mit Blick auf Nachhaltigkeit und Funktionieren, Chance des Funktionieren, wenn man sich zügig über eine Perspektive klar wird. Wo soll das hinführen? Wie kann es aussehen, dass man miteinander auskommt, ohne sich gegenseitig zu beschießen?
Darauf kommen wir vielleicht nachher gleich. Ich habe gelesen, dass wir jetzt, sofern eine Waffenruhe tatsächlich stattfinden würde, dass diese Grenze wie sozusagen eingefroren wird, dass wir da zurückkatapultiert werden in die Zeit von diesen Minsker Verträgen. Sie sind da die absolute Expertin. Stimmt das? Stimmt das nicht? Haben wir Minsk I, Minsk II quasi, leben die wieder auf? Wie sehen Sie das?
Minsk I und Minsk II hat ja einen ziemlichen Beigeschmack. Ne, jeder wird sich daran erinnern, Frau Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, hat ja gesagt, Minsk II war gar nicht ernst gemeint, diese Vereinbarung, sondern man hat sie nur getroffen, um die Ukraine weiter aufrüsten zu können, um sie besser munitionieren zu können im doppelten Sinne. Von daher ist es ein bisschen schwierig zu glauben, dass wenn jetzt von Europa ein Friedensplan vorgelegt wird, dass man das in Moskau in irgendeiner Form ernst nehmen kann oder glauben kann, weil dann kann man ja sagen, na, in Minsk II haben wir ja schon mal gesehen, dass das nichts ist. Also ich glaube, es geht kein Weg dran vorbei, dass es zwischen Washington und Moskau eine Vereinbarung gibt. Inwieweit dann Europäer beteiligt sind, ist nochmal wieder eine andere Frage. Auch da kann man ja auch die Frage stellen, warum bedarf es eines Donald Trumps, der nach 3 Jahren Krieg mit konkreten Vorschlägen kommt, die kann man ja bewerten so oder so, aber da kommt was. Und warum ist aus Europa, der EU oder auch gerade Deutschland 3 Jahre lang nichts gekommen in dieser Richtung? Nichts, nichts. Ich bin immer noch fassungslos darüber, dass in dieser Zeit die einzigen Vorschläge für eine Friedensmöglichkeit, eine Perspektive nach diesem Krieg, die kamen aus afrikanischen Staaten, die kamen aus Brasilien, die kamen aus China. Durchaus wirklich intelligente, durchdachte Vorschläge in mehrfacher Hinsicht. Aber von uns kam nichts. Dabei sind wir eigentlich gekniffen, wenn das alles aus dem Ruder läuft. Das begreife ich nicht. So, also es wird kein Weg dran vorbeigehen, dass es eine Einigung gibt in irgendeiner Form zwischen Washington und Moskau.
Ja. Mhm. Donald Trump hat die Welt durchgeschüttelt, indem er quasi, indem er den ukrainischen Präsidenten aus dem Weißen Haus, aus dem Oval Office spediert hat. Er hat darauf hingewiesen, hey, Freundchen, du spielst mit dem Dritten Weltkrieg, ich will Frieden. Sind da eigentlich, wie waren da die Reaktionen in Moskau? Sind da die Korken geknallt? Hat man da, ist man da in Jubel ausgebrochen? Wie war da die Reaktion darauf?
Ich denke, dass die relativ gelassen damit umgehen. Also, nur was ich erstaunlich finde, die Informationen über dieses Treffen zwischen Trump und Zelensky, da haben wir ja eigentlich nur die letzten 10 Minuten mehr oder weniger mitgekriegt. Dieses Ganze, die wenigsten haben sich wahrscheinlich das ganz angeguckt. Und das Gespräch hat ja durchaus zivilisiert begonnen. Das war ja ein absolut ein Gespräch, wo es nichts zu beanstanden gab. Und dann hat meine Interpretation, kann sich ja jeder angucken, dann hat Zelensky 2 Fehler gemacht. Er hat erstens von Trump mehr oder weniger verlangt, Putin zu verurteilen als Verbrecher und sowas alles. Wie intelligent muss man sein, um daran zu denken, wenn ich mit jemandem zu einer Lösung kommen will, ist es vielleicht nicht so besonders hilfreich, ihn vorher erstmal als Verbrecher zu titulieren, um dann mit ihm zu sprechen. Also das war ungeschickt, um es vorsichtig auszudrücken. Und die zweite Geschichte ist, er hat ja dann in diesem Gespräch auch wieder davon gesprochen, dass er Sicherheitsgarantien aus den USA haben will. Das hat nun Trump vorher ausdrücklich ausgeschlossen. Darüber kann man ja trotzdem verhandeln, aber doch nicht cora publico. Dass dann so jemand wie Trump aus dem Hemd hüpft und sich dann so benimmt, wie er sich benommen hat, muss man auch nicht gut finden. Aber es ist ja nicht aus heiterem Himmel passiert, weil er plötzlich irgendwie einen Blitz getroffen hat. Mhm. Verstehen Sie, diese Dinge auch so im Zusammenhang darzustellen und nicht immer darauf abzuheben, dass der Trump sowieso ein Idiot ist und der Zelensky ist die hehre Figur. Das trifft die Situation nicht. Also es ist Zeit, dass man die Dinge differenzierter darstellt und einfach versucht, egal wo man sitzt, zu einer Lösung zu kommen, die jetzt mal funktioniert, dass das aufhört mit der gegenseitigen Schießerei.
Traut Moskau Trump überhaupt über den Weg, der, wie Sie jetzt eigentlich treffend beschrieben haben, ja, relativ erratisch reagiert, ungehalten, emotionsgeladen? Traut man diesem US-Präsidenten? Kann man mit dem eine langfristige Lösung suchen? Was ist da die Sichtweise Moskaus?
Ich bin nicht sicher, ob man jetzt traut oder ob das überhaupt so eine Kategorie ist. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man in Moskau in den politischen Kreisen, die entscheiden, begriffen hat, dass man mit denjenigen auskommen muss, die die Welt zu bieten hat. Und nicht diese Denkweise vor sich herträgt wie wir. Man muss erst mal das Personal austauschen, bevor man zu einer Lösung kommen kann.
Sehen Sie eigentlich eine gewisse Entspannung auf diesem Parkett der Großmächte, China, Russland, USA? Ist da eine Entspannung spürbar aus Ihrer Sicht?
Sagen wir so, ich fand es sehr hoffnungsvoll zu hören, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ausgerechnet Trump, dass der gesagt hat, wir brauchen jetzt dringend Abrüstungsgespräche zwischen Moskau, Peking und Washington. Wir müssen vor allen Dingen das atomare Arsenal reduzieren, 50% weniger, das können wir produktiver einsetzen. Das ist ja alles nicht verkehrt, was er sagt. Und wenn so ein Signal aus Washington kommt, dann kann man aus meiner Sicht kann man damit zunächst schon mal was anfangen. Dass diese drei sich in irgendeiner Form einigen, wäre auf der einen Seite zu wünschen. Klar, kann ich auch verstehen, dass man jetzt auf EU- und auf Deutschland-Seite sagt, ja, aber bitte nicht alles über unseren Kopf hinweg. Kann ich mich nur wiederholen? Warum haben wir uns nicht früher in irgendeiner Form eingemischt? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das fand ich auch durchaus nachvollziehbar, so nach dem Motto, ihr habt 3 Jahre lang nichts in der Richtung unternommen und jetzt wollt ihr an dem Tisch sitzen. Wofür?
Gut, in Deutschland oder in der EU, da würde man jetzt sagen, ja, mit den Russen, da kann man sowieso nicht verhandeln. Putin, mehrfach seine Versprechen und alles, was er sagt, sind Lügen, er bricht sowieso alles. Sehen Sie da gewisse Anhaltspunkte? Warum ist Moskau, Russland, Putin gesprächsbereit? Warum wollen die ernsthaft verhandeln?
Weil es im Interesse von Russland ist, sich diesen Krieg, sich dieses Krieges zu entledigen. Es gibt ja, man muss ja immer wieder die Grundsatzfrage stellen, worum geht es Russland eigentlich? Also ist es tatsächlich so, dass sie auf imperialistischem Trip sind und Großmacht und die halbe Welt beherrschen und sowas alles und wie ja manche sagen, in 5 Jahren in Berlin stehen, all solche Dinge? Oder geht und ging es Russland um einen angemessenen Platz in einer Sicherheitsarchitektur? Diese Frage muss man erstmal versuchen zu beantworten und daraufhin dann die Politik einstellen. Wenn es heißt, mit Putin kann man ja nicht und dem kann man nicht glauben und. Das ist irgendwie Kindergarten. Man muss mit denjenigen, die da sind, in irgendeiner Form kommunizieren. Und ich halte es für eine politische Bankrotterklärung, das mit dieser Begründung von sich zu schieben. Weil was ist die Alternative? Für mich ist wertegeleitete Außenpolitik etwas anderes, nämlich dass man tatsächlich konkret überlegt, wie man das Leben von Menschen erleichtern kann, wie man das Leid beenden kann und nicht irgendwelchen Prinzipien zu folgen oder zu sagen, mit dem kann man ja nicht reden, weil dem kann man nichts glauben. Das ist für mich keine Lösung.
Wie beurteilen Sie eigentlich den obersten Diplomaten Russlands, Sergei Lavrov? Was halten Sie vom russischen Außenminister?
Ich halte von ihm sehr viel. Es ist ein absoluter Profi. Ich meine es neutral, mit allen Wassern gewaschen. Ich würde mir wünschen, das kann mir jetzt auch wieder um die Ohren fliegen, aber ich würde mir wünschen, dass es auf internationalem Parkett ähnliche Profis gäbe, die in der Lage sind, Strategien zu verfolgen und Dinge diplomatisch zu lösen.
Kann man sagen, Russland hat in diesem Krieg seine Ziele erreicht, hat es mehr erreicht, will Putin mehr, darum geht es ja immer, dieses Schreckgespenst. Was würden Sie sagen von diesen Zielen? Was hat Russland da konkret erreicht? Hat man da die Erwartungen erfüllt?
Also sagen wir so, nach meinen Analysen geht es Putin oder Moskau oder Russland nicht darum, jetzt hier halb Europa zu besetzen. Das ist auch rein faktisch abenteuerlich, aber das ist eine andere Geschichte. Nachteilig ist mit Sicherheit, dass durch diese ganzen Ereignisse der letzten Jahre es 2 neue NATO-Mitglieder gibt, was vorher vielleicht nicht zwingend gewesen wäre, ne? Also Finnland, Schweden, klar. Der entscheidende Punkt wird sein, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Und wenn das der Fall ist, wovon ich erstmal ausgehe, dann scheint mir das ein wesentliches Ziel zu sein. Es gibt jetzt gar nicht so lange her, hat Putin, jetzt weiß ich nicht, ein Interview oder eine Rede gehalten, wo er nochmal betont hat, gut, jetzt kann natürlich jeder wieder sagen, ja, kann man ihm glauben oder kann man ihm nicht glauben, aber wo er gesagt hat, wir wollen eine Ukraine nicht als feindlich gesinnter Außenposten von irgendwas, sondern als friedlicher Nachbar. Klar kann man sagen, die haben es gerade nötig, reden von friedlichem Nachbarn und haben dieses Land überfallen. Aber dann kommt man wieder auf die Vorgeschichte. Worum es mir geht, dass man die Dinge im Zusammenhang sieht, dass man eine Vorgeschichte betrachtet, nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen zu verteilen, das bringt gar nichts, sondern dass man Vorgeschichten kennt, analysiert, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Denn wenn man das ignoriert, dann läuft man Gefahr oder zumindest besteht das Risiko, dass man Fehler wiederholt und aus der Sache nicht rauskommt. Und wir wollen doch alle, sagen doch alle, wir wollen doch eine nachhaltige, stabile Ordnung haben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wäre
die Ideallösung, dass die Ukraine die Brücke zwischen West und Ost ist?
Das habe ich schon immer gesagt. Und wenn man in die Geschichte guckt, es hat der Ukraine immer gut getan, wenn sie so eine Art Brückenfunktion zwischen Ost und West hatte. Mhm. Weil das geografisch schon, auch von der Geschichte her, wenn man sieht, denn es ist ja nun mal mit Blick auf ukrainische Identität, es ist ja nun mal so, dass da sehr viele auf dem Gebiet der Ukraine, es immer sehr viele unterschiedliche Ethnien gab, unterschiedliche religiöse Gruppen gab, die ja über weite Teile auch durchaus friedlich zusammengelebt haben. Aber das muss man auch zur Kenntnis nehmen und diese Dinge als Basis nehmen, um einen funktionierenden Staat auf die Beine zu stellen.
Europa würde jetzt sagen, ja, aber wir brauchen Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Was sind eigentlich die Sicherheitsgarantien für Russland, damit das klappt?
Ja, klar, Sicherheitsgarantien, wichtiger Punkt. Ich versuch's mal so. Für mich ist eine Sicherheitsgarantie oder Friedenspolitik ist funktionierender Interessenausgleich. Und ein funktionierender Interessenausgleich, dann kann man sich vielleicht auch die Truppen sparen, also um sowas zu sichern. Und funktionierender Interessenausgleich wird darauf hinauslaufen, dass beide Seiten Zugeständnisse machen müssen. Wenn das so kommen sollte, dann scheint mir das die stabilste Variante zu sein, damit zu leben.
Und wer sichert die Ukraine? Sind das Friedenstruppen aus Europa? Sind das Friedenstruppen der UNO? Sind das keine Friedenstruppen? Wer sichert die Ukraine?
Das ist eine schwierige Frage. Aber ich habe ja eben gesagt, wenn Interessenausgleich, ein wirklich fairer Interessenausgleich gelingt, und das halte ich durchaus für möglich, dann sind Friedenstruppen, sowas wie Friedenstruppen, vielleicht sogar überflüssig. Ist jetzt sehr, sehr aus dem Fenster gehängt, aber trotzdem. Europäische Friedenstruppen sehe ich persönlich nicht. UNO-Friedenstruppen ist die Frage, wo die herkommen sollen. NATO-Mitglieder halte ich nicht für eine gute Idee, glaube ich auch nicht, dass Russland das mitmacht. Also ich würde es anders aufbauen. Ich würde versuchen herauszufinden, was ist das, womit die Ukraine noch leben kann, was ist das, womit Russland noch leben kann, und das versuchen zusammenzubinden. Und da wäre natürlich eine vermittelnde Stimme, eine vermittelnde Kraft wäre sicher gut, aber die sehe ich in Deutschland auf keinen Fall. Die sehe ich auch nicht in der EU. Die sehe ich irgendwo außerhalb, wenn überhaupt.
Wie reden eigentlich aktuell die Russen über den Westen? Blickt man da hämisch, ja, euch haben wir es gezeigt da im Westen, euch haben wir den starken Bären mal richtig gezeigt. Blicken sie mit einer gewissen, noch hämisch oder mit abschätzigen Gedanken nach Europa. Ja, ihr habt sowieso nichts zu bieten. Wie sehen eigentlich die Russen aktuell den Westen?
Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten möchte, aus folgendem Grund. Wenn Sie sagen, wie sehen die Deutschen die Russen? Dann werden sie antworten müssen, ein Teil hat sehr viel Verständnis dafür, dass die sich bedroht fühlten, sowas. Ein Teil möchte am liebsten noch mehr Waffen liefern. Also Sie verstehen, was ich damit sagen will. Es ist eine ziemliche Bandbreite. Was mich wundert, dass, oder anders, in Russland ist mit Sicherheit eine große Enttäuschung, gerade mit Blick auf Deutschland, auch nach dem Motto, ne, deutsche Vereinigung und so, was haben wir denn alles Wunderbares zusammen auf die Beine gestellt und jetzt sind wir für euch das Allerletzte. Eine gewisse Enttäuschung, eine gewisse Verbitterung, sicher auch sowas wie jetzt erst recht, also wir können länger ohne euch als ihr ohne uns, das seht ihr ja jetzt gerade. Ich verstehe es selber nicht, aber ich rechne mit mehr Aggressivität, oder ich würde mit mehr Aggressivität rechnen, als ich bis jetzt mitbekommen habe.
Und jetzt vielleicht nochmals ein bisschen konkreter, noch ein bisschen ausgiebiger auf Deutschland. Wie würden Sie sagen, wie kommt Deutschland aktuell bei Politik, Medien, aber auch bei den Bürgern an in Russland? Das Verhältnis war sehr nah mal. Man hat Handel betrieben, die Brücke zwischen Ost-West geschlagen. Sie kennen das aus bester Erfahrung. Was ist aktuell der Stand zwischen Russland und Deutschland, aber vielleicht auch aus russischer Sicht?
Also das Vertrauen ist weg. Das Vertrauen, und es gab ja mal wirklich tiefes Vertrauen. Und also das waren ja auf den verschiedensten Gebieten sehr enge Beziehungen, nicht nur wirtschaftlich, kulturell, durch Austausch von Studenten, von Schülern, was es da so alles gab. Das ist ja nun wirklich komplett hinüber, das Vertrauen ist weg. Und das wird eine richtige Kernarbeit werden, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Also ich werde das nicht mehr erleben, ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das mit der nächsten Generation funktioniert.
Glauben Sie, dieser Vorschlag, dass die USA das Trump Nord Stream kauft, wieder in Betrieb nimmt, quasi die Lebensader zwischen Russland und Deutschland da wieder in Betrieb nimmt, glauben Sie, das wäre ein Vorschlag, der vielleicht etwas zu diesem Verhältnis beitragen könnte?
Ich möchte in diesen Zeiten nichts ausschließen, wobei man kann sich ja nur noch an den Kopf packen. Vor allem, man kann sich deshalb an den Kopf packen, spielen wir das mal durch. Wir haben sämtliche Nachteile dadurch, dass das Ding nicht funktioniert. Und dann kämen die USA, würden das aufkaufen und wir kaufen dann von den anderen das, was wir eigentlich viel günstiger hätten kriegen können. Also ich meine, wie verrückt ist das denn alles?
Ja. Vielleicht noch... Ich will nicht in ein März-Bashing jetzt verfallen, aber mich interessiert schon die Außenpolitik des zukünftigen Kanzlers Deutschland ist interessant. Der hat sich im Wahlkampf immer knallhart gegen Moskau gestellt, wollte Taurus-Raketen liefern und jetzt, nach den Wahlen, stellt er sich auch noch gegen Washington. Mit was für Gefühlen beobachten Sie diese außenpolitische Ausrichtung von Friedrich Merz? Was wäre da vielleicht aus Ihrer Sicht auch zu raten?
Wer bin ich da, Herrn Merz zu raten? Aber ich mache mir große Sorgen. Ich versuche das jetzt höflich auszudrücken. Ich mache mir große Sorgen, dass es eine Strategie gibt überhaupt, dass man sich auf Dinge verlassen kann. Denn es ist ja nicht das Einzige, ne? Also jetzt gerade auch was... Das ist ein anderes Thema, aber egal, was Schuldenbremse und solche Dinge betrifft, da ist ja plötzlich das Gegenteil von dem richtig, was vorher richtig war. Und mich überzeugt die Argumentation nicht, dass sich in der Zwischenzeit so viel geändert hat. Das war alles abzusehen, also darum geht's nicht. Ich mache mir große Sorgen. Ich würde mir wünschen, dass ein nüchterner Blick, ein analytischer Blick, weg von Ideologie, weg von Moral, auf die weltpolitische Lage zu intelligenten Entscheidungen kommt und dass solche Dinge wie Gesichtsverlust möglichst eine geringe Rolle spielen. Denn die Kurve jetzt nach der Ansage aus Washington zu kriegen, ohne Gesichtsverlust, ist natürlich schwierig.
Wer wäre aus Ihrer Sicht der beste Außenminister, die beste Außenministerin für die aktuelle Lage für Deutschland?
Ich verweigere die Auskunft.
Wer wäre die schlechteste Außenministerin für Deutschland aktuell?
Ich verweigere erst recht die Auskunft.
Mit was für Gefühlen lesen Sie aktuell die Zeitungen in Deutschland? Da ist ja auch bemerkenswert, dass jetzt nach 3 Jahren aber Zero Kurswechsel stattfindet, eher noch eine aggressivere Haltung eingeschlagen wird. Zuvor hat man die Biden-Administration in Washington hochgejubelt, hat Kamala Harris gefeiert als neue US-Präsidentin, jetzt komplette Kehrtwende, jetzt ist auch Washington neuerdings der Feind. Mit was für Gefühlen oder Gedanken lesen Sie aktuell die Zeitungen in Deutschland?
Das besorgt mich auch, muss ich ehrlich sagen, weil aus manchem spricht aus meiner Sicht sowas wie Panik, ja, und dass man eben jetzt noch einen draufsetzt, weil man auf dem eingeschlagenen Kurs offensichtlich aus welchen Gründen noch immer bleiben will, obwohl sich das Umfeld geändert hat. Ich verstehe es nicht und ich warte darauf, dass es sich irgendwann vielleicht doch mal entspannt im doppelten Sinne.
Was ist vielleicht Ihre wichtigste Erkenntnis jetzt nach 3 Jahren Krieg in der Ukraine?
Die wichtigste Erkenntnis ist eigentlich die, dass durch eine intelligente Politik das alles hätte verhindert werden können. Davon bin ich nach wie vor fest überzeugt. Und es gibt ich zitiere mal Jeffrey Sachs, der allseits geschätzte Berater und Ökonomieprofessor, lange Jahre Harvard und so. Der hat neulich während eines Vortrags Folgendes erzählt, dass er im Umfeld des 15. Dezember 2021, also zu dem Zeitpunkt, als aus Moskau nach Washington so ein Friedensabkommen oder ein Sicherheitsabkommen vorgelegt wurde, wie es hätte sein oder wie es sein sollte zwischen Washington und Moskau. Das war am 15. Dezember. Und da hatte Jeffrey Sachs ein Gespräch mit Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater, und hat dem Sullivan gesagt, hier, wenn ihr sagt, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, also das würde doch helfen. Und Jake Sullivan soll ihm gesagt haben, die Ukraine kommt nicht in die NATO, muss ja keine Sorgen machen, das steht überhaupt nicht auf dem Plan. Und daraufhin hat Sachs gesagt, ja, dann sagt das doch öffentlich. Und die Antwort von Sullivan war, das kann ich nicht öffentlich sagen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin fest davon überzeugt, die Dinge, die auf dem Tisch liegen, sprechen alle dafür, dass alleine die Ankündigung, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, dass man sich über eine andere Konstruktion ernsthaft Gedanken macht, hätte meiner Meinung nach diesen Krieg verhindern können. Und diese Erkenntnis hat etwas schwer Erträgliches. Vor allen Dingen sicher auch für die Menschen in der Ukraine. Die werden sich mit Recht fragen, wofür das Ganze jetzt nach 3 Jahren.
Nach welcher Zeit im Verhältnis Ost-West sehnen Sie sich? Was war aus Ihrer Sicht die beste Zeit zwischen Russland und dem Westen?
Das ganz eindeutig Ende der 80er Jahre, als man so einen intelligenten, menschlichen sowjetischen Präsidenten namens Michail Gorbatschow hatte, der dafür gesorgt hat, dass sich die Sowjetunion friedlich mehr oder weniger auseinanderdividiert hat, demokratisiert hat. Pressefreiheit war etwas, was Ende der 80er Jahre in der Sowjetunion fantastisch funktioniert hat, obwohl es nicht in der Verfassung stand, das muss man immer wieder sagen. Also diese Zeit auch mit Blick darauf, auf die Aufbruchsstimmung, die es gab, auf das gegenseitige Vertrauen, das es gab. Wenn sich damals Herr Genscher, unser Außenminister, der Deutsche, und Eduard Shevardnadze, der Sowjetische, wenn die sich nicht gegenseitig so viel geglaubt hätten und sich vertraut hätten, dann hätte man doch nie die deutsche Vereinigung so kurz und so reibungslos über die Bühne gebracht. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch das wirtschaftliche Zusammenarbeiten Ende der 80er Jahre, finde ich, hat man alles auf dem Silbertablett gehabt, was es brauchte, um einen funktionierenden eurasischen Kontinent zum Blühen zu bringen.
Was braucht es jetzt? Beziehungsweise, was wäre jetzt zu tun, damit ein langfristiges, stabiles Verhältnis zwischen Europa und Russland möglich ist?
Auch wenn sich das platt anhört, auf Augenhöhe sich gegenseitig zuhören und auf Augenhöhe miteinander Interessen definieren und sehen, wo es da Berührungspunkte gibt, wo es Unterschiede gibt, und das auf zivilisierte Weise und diplomatische Art und Weise abzuräumen. Ich bin durchaus der Meinung, dass der Besitz von Waffen, das ist nicht das Problem, aber der Gebrauch von Waffen ist für mich die Bankrotterklärung von Politik.
Frau Krone-Schmalz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.